Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Finanzprodukte verkaufen Podcast. Mein Name ist Daniel Schröder und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu einer spannenden, interessanten Folge Teil 2 Wissensvermittlung in der Finanzberatung. Letzte Woche gab es den ersten Teil, der sich darum gedreht hat, wie lernt unser Gehirn, wie nehmen wir Wissen auf, wie verarbeiten wir es, wie können wir es behalten und zum Schluss, wie leiten wir davon Entscheidungen ab. Und das hier ist der darauf aufbauende Podcast, Teil 2 und jetzt geht's gleich los. Viel Spaß dabei. Ja, wie funktioniert unser Hirn? Wie behalten wir was und was gibt es da auch alles zu beachten? Das, was wir auch in unserer Akademie immer wieder beschrieben haben, den klassischen Vorrangeffekt, dass Elemente, die am Anfang und am Ende eines Gespräches eben platziert werden, einen höheren Wiedererkennungswert haben als all das, was in der Mitte des Gesprächs abgelaufen ist. Und wenn man den gleichen Wiedererkennungswert erfahren möchte, dann muss man eben stark über das Emotionale kommen. Also auch alles, also sämtliche Informationen, die wir mit einer hohen Emotionalität erfahren, bewegende Beispiele, eine witzige Atmosphäre, ein heftiger Austausch, wo man auch wirklich mal einen kleinen Disput oder Diskussion hat oder eben irgendwas, so eine einleuchtende Visualisierung, die hat eben auch einen ganz, ganz hohen Lerneffekt. Ansonsten alles, was zu Beginn, alles, was am Ende des Gesprächs gesagt wird oder einer Beziehung, ist mit am stärksten vertreten. Dann, wie fallen wir Entscheidungen? Wie fallen unsere Kunden Entscheidungen? Entscheidungen können rationell, emotional begründet sein. Und da spielt eben ganz, ganz viel auch Gefühle oder Erfahrungen mit rein. Und deswegen einfach mal an der Stelle ein paar Ideen zu, wie Entscheidungen fallen. Es gibt zum Beispiel den klassischen Erklärbär. Also Erklärbär im negativen Sinne. Also manchmal ist des Guten zu viel, wenn ich es übertreibe im Informationsfluss. Das bedeutet, ich platziere ein Produkt und nenne dazu zu viele Produktmerkmale. Ab 7 Merkmalen sinkt überdurchschnittlich stark die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde eine Entscheidung trifft. Also wenn ich also ein Produkt mit 10 Merkmalen hinterlege, dann wird der Kunde sich nicht entscheiden. Ab 5 bis 7 sinkt überdurchschnittlich die Wahrscheinlichkeit. Das bedeutet also, wenn ich ein und dasselbe Präsentation, ich erkläre den Bausparern mit 4 großen Vorteilen versus ich erkläre den Bausparern mit 12 richtig tollen Nutzen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das eben bei den 3, 4 Argumenten, dass der Kunde es kaufen wird, deutlich höher als eben bei 12 tollen Argumenten, weil er es nicht verarbeiten kann. Anderes Beispiel, wenn Sie 3 Fonds, Investmentfonds nebeneinander legen und die vergleichen wollen, dann können Sie das an 3, 4 prägnanten Merkmalen festmachen oder Sie gehen wirklich ins Detail, was ja auch für einen Profi absolut zielführend ist, weil dann ist es einfach besser und fachkundiger und man trifft auch aus einem Rationellen heraus die bessere Entscheidung, nämlich ich nehme 10, 12, 20 Kriterien, um diesen Investmentfonds dementsprechend zu vergleichen. Auch hier wieder, wenn ich nur 3, 4 prägnante Merkmale nehme, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde eine Entscheidung treffen wird, deutlich, deutlichst höher. Andere Beispiel für Entscheidungen, wie treffen wir Entscheidungen, ist das Bekannte zuerst. Das Sprichwort wäre hier, der Bauer isst nur das, was er kennt. Und davon abzuleiten ist es so, dass wenn ich eine Police habe, dann stocke ich die Police eher auf oder ich hole mir innerhalb dieser Police noch eine Zusatzversicherung. Es ist also deutlich wahrscheinlicher, dass ich mein Zerankochfeld einfach heute noch mit abversichern lasse, als dass ich jetzt komplett neu die Zahnzusatz mache. Oder dass ich in meinem Portfolio die Position 4 und 9 noch weiter aufstocke, als dass ich eine komplett neue Position mit ins Portfolio aufnehme. Also sprich, alles, womit ich schon Erfahrung habe, vielleicht sogar auch eine positive Erfahrung, weil die Kurse gut waren, weil es mir mal geholfen hat bei der Schadensabwicklung. Da bin ich bereit, auch mehr Geld auszugeben. Das stocke ich auf, aber Neues demgegenüber eher noch ein bisschen zurückhaltend. Also wenn ich die Wahl habe, dann entscheide ich mich für das, was ich kenne. Ein Klassiker passt auch vorhin zu unserem Lerntypen, die wir hatten. Es ist von den Lerntypen eher so der aktive, der eben klare Entscheidungen sofort treffen möchte, ist, dass man die erste Entscheidung wirklich beibehält. Also man trifft eine Entscheidung Und der erste Impuls ist dafür dementsprechend auch maßgeblich. Und alles, was danach kommt, und wenn ich ihm, selbst wenn ich ihm 2 oder 3 Alternativen aufzeige, die sogar mehr Vorteile für ihn hätten, er bleibt bei seiner ersten Entscheidung, weil es war so das erste, da hat er ein gutes Gefühl gehabt, das hole ich. Ein Klassiker noch für Entscheidungskriterien ist der Bestseller. Das, was alle haben, möchte ich auch. Das ist der Kunde, der jahrelang keine Lust hatte auf dieses Online-Banking, auf das Risikobehaftete, man hat so viel gehört und ja, mittlerweile hat es jeder und deswegen, er will es jetzt auch mal ausprobieren. Das sind so klassische Entscheidungsmerkmale. Interessant hierbei ist, dass Finanzentscheidungen aufgrund der enormen Komplexität sehr, sehr selten wirklich rational gefällt werden können. Das bedeutet, dadurch, dass das Wissen nicht vorhanden ist, und das wäre jetzt die Brücke zu meiner Einleitung, brauche ich hier meine Gefühle und muss ich ein Stück weit dem Gegenüber, nämlich meinem Finanzdienstleister, meinem Top-Berater, ein Vertrauen schenken. Und deswegen sind in dem Zusammenhang die Emotionen wichtiger als die rationale Betrachtungsweise. Denn ich glaube ja, das, was ich heute gelernt habe, meinem Gegenüber, aber ich weiß ja nicht, ob stimmt, was der mir sagt. Und ich weiß auch nicht, ob es da noch ganz viele andere Informationen gibt, die ich eigentlich für die Entscheidung noch mit hinzuziehen sollte. Also bin ich wirklich auf mein Bauchgefühl angewiesen. Und deswegen kommt ja auch der Satz, man kauft in erster Linie den Verkäufer und erst in zweiter Linie das Produkt. Und genau das ist wichtig bei einer Finanzentscheidung, das zu wissen. Denn es passiert im Hintergrund bei emotional getroffenen Entscheidungen, die aber eigentlich rational hätten fallen sollen, Folgendes: Das Gehirn arbeitet weiter. Heißt übersetzt, Ihr Kunde hat ein gutes Gefühl, weil er einem richtig pfiffigen und cleveren Berater oder einer cleveren Beraterin gegenüber sitzt und er entscheidet sich jetzt dafür, die Zahnzusatzversicherung zu kaufen. Das ist also eine emotional getroffene Entscheidung, denn es war logisch, was ihm erklärt worden ist, die Kosten, die auf ihn zukommen und dass er sich hier über einen monatlich überschaubaren Betrag einfach planbar absichert. Passt, Unterschrift, fertig, zufrieden und er geht nach Hause. Was jetzt passiert ist, dass es im Bewusstsein oder Unterbewusstsein an dem Kunden weiter arbeiten. Das kann am nächsten Tag gleich sein oder über Nacht oder schon in dem Moment, wo er rausgeht aus der Agentur. Das sind dann die Verträge, die dann plötzlich einfach zurückgefahren werden oder gekündigt werden, weil ich weiß eh nicht, warum ich das wollte oder warum ich das habe. Das hat man mir aufgeschwätzt. Damit einher geht natürlich eine enorme Abwanderungsgefahr bis hin zur unmittelbaren Stornoquote. Das ist so. Dem kann man aber entgegentreten. Und jetzt sind wir beim Lösungsansatz. Wichtig ist, dass ich diese Kaufentscheidung im Nachgang ja nicht bereue und dass ich mich damit noch weiter auseinandersetzen kann. Und dazu braucht es gewisse Erinnerungen, die ich auch zu einem späteren Zeitpunkt in meinem Gehirn wieder abrufen kann. Diese Erinnerungen können ja sein, ein total freundliches, emotionales Gespräch, tolle Beispiele, Fallbeispiele, die dazu geführt haben, weil ja eben ich selber gesagt habe, dass mein Nachbar jetzt in die Türkei auswandern musste oder nach Tschechien, um sich seinen Kiefer richten zu lassen, weil es hier in Deutschland so teuer ist und dass auch immer ich dort und hier Erfahrungen habe, wie man auch gut und gerne 5.000 Euro für seine Zähne ausgeben kann und dass das nochmal aufgegriffen worden ist. Und dann erinnere ich mich dran und sage, ja okay, deswegen habe ich die Lösung. Oder aber ich habe hier noch einen tollen Prospekt, in dem ich nochmal blättern kann, wo etwas eingezeichnet worden ist. Deswegen, ich brauche irgendetwas, wo mein Gehirn zurückgreifen kann, bewusst oder auch unbewusst. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass wir auch unsere Skizzen, die wir anfertigen und die total wichtig sind, immer wieder mitgeben. So, ganz konkret Lösungen, was gilt es davon abzuleiten, was brauchen wir? Visualisierungen lösen ganz, ganz viele Probleme und auf das letzte Problem bezogen ist es wichtig, dass wir diese Visualisierung, diese Skizzen auch unseren Kunden aushändigen und sie nicht einfach wegschmeißen. Interessant dabei ist, dass annähernd 80-90% aller Finanzberater Pencil Selling betreiben, aber nur 30% ihre Skizzen auch an ihre Kunden mitgeben. Und das macht in der Form wahnsinnig viel Sinn, dass wir es mitgeben, um eben Kaufreue vorzubeugen. Und da hilft es auch nicht zu sagen, ja, ich packe meinen Kunden dann wirklich ein sauberes Verkaufsprospekt zusammen mit Hochglanzbroschüren und Flyern. Nein, weil das hat er nicht erlebt im Beratungsgespräch. Dazu hat er keine Beziehung. Die Beziehung hat er zu ihnen, die Beziehung hat er zu einer Skizze, da war er dabei, er hat es mitbekommen, wie die entstanden ist und genau die ist für ihn viel, viel relevanter und wenn es auch nur ein Gekrakel ist, als irgendwelche Hochglanzbroschüren, die er bis dahin noch nie gesehen hat und er wird sich die auch im Nachgang nicht anschauen. Deswegen erster Lösungsansatz. Zweiter Lösungsansatz. Visualisierungen sind deswegen extrem dankbar, auch in Bezug auf Pausen. Das war einer der ersten Aspekte in der Lerntheorie, weil diese Visualisierung mir in dem Moment wie eine Pause angerechnet werden kann. Da entstehen Sprechpausen, ich muss nicht mehr zuhören, ich kann einfach auch mal nur zusehen, mein Gehirn wird entlastet, vielleicht werde ich auch mal mit eingebaut, vielleicht kippt man mir sogar mal den Stift in die Hand, dann bin ich sogar noch bei der Haptik. Das bedeutet, es wird darüber gesprochen, es wird der Stiftbesitzer gewechselt und zugleich ist es auch was sehr, sehr Individuelles, was die Beratung und ja die Authentizität in der Form festigt, dass es ein Element der Wertschätzung ist und indirekt dem Finanzberater dadurch auch eine höhere Fachkompetenz zugeschrieben wird, weil er ist ja ein bisschen im Improvisieren und er ist flexibel und zieht ja eben nicht hier nur eine PowerPoint durch, sondern er reagiert auf mich. Deswegen höhere Fachkompetenz, Wertschätzung, Ausdruck von Wertschätzung und ich komme damit in den Kundendialog rein und gerade auch das nicht perfekte Bild wirkt auf unseren Kunden in der Form dann sympathisch. Ich muss also nicht der große Picasso der Künstler sein. Es reicht letztendlich, hier auch Akzente mit unvollendeten Bildern zu setzen. Unvollendete Bilder, das ist übrigens wissenschaftlich der Zeigarnik-Effekt. Zeigarnik, eine Wissenschaftlerin, die das in der Form dann ausgewertet hat, dass unvollendete Elemente besser in unserem Gehirngedächtnis verankert werden als vollendete. Das Beispiel war, dass man Studenten eine Aufgabe gegeben hat und die eine Hälfte der Studenten hat eine Aufgabe bekommen, die sie komplett fertig macht und dann eben ja, das Versuchslabor verlassen durfte. Und die andere Hälfte, die wurde einfach irgendwann unterbrochen. Und mit was auch immer für eine Begründung und konnte auf jeden Fall ihre Aufgabe, das Projekt, was auch immer, nicht zu Ende führen. Und Wochen, Monate später hat man die Probanden wieder zusammengetrommelt und befragt und dabei kam raus, dass diejenigen, die eben nicht fertig geworden sind, sich noch viel, viel deutlicher an ihre Aufgaben erinnern konnten, als diejenigen, die das Ganze abgeschlossen hatten. Deswegen, ihre Visualisierung, ihre Skizzen müssen A, nicht vollständig sein, müssen nicht perfekt sein und es ist sogar aus der Brain Technology herausgesehen interessant, eine Skizze ganz bewusst nicht zu Ende zu malen, sondern irgendwo bei 70% einfach mal aufzuhören, weil dann arbeitet es im Gehirn, das ist ja nicht fertig, hier bei dem Haus, bei dem Tempel, da fehlt ja das Dach, ja, da gehört ja noch die Altersvorsorge drauf, das geht ja so nicht, ja, und genau dieser Effekt, Zeigarnik-Effekt, können Sie wunderbar beim Einsatz Ihrer Visualisierung nutzen. Wenn wir schon dabei sind, wie unser Gehirn reagiert auf Visualisierung, auf Skizzen, gibt es auch Studien, dass wenn man einen Text mit einer Skizze, mit einem Bild versieht, dass die Sekunden, die Bits, die eben das Auge auf die Skizze schaut, deutlich höher sind als eben auf den Text. Und zwar ein Bild zieht magisch seine Blicke auf sich. Und wir orientieren uns sofort auf das, was gemalt oder abgebildet ist und nicht das, was geschrieben ist. Und wenn es dann auch noch gezeichnet wird, also wenn ich dabei bin, wie ein Bild entsteht, dann heißt es so wie bei den Montagsmalern. Ich muss da mitraten, ich bin gefesselt und ich will das jetzt, ich verfolge das. In dem Zusammenhang spielt es sogar eine Rolle, mit welcher Farbe man agiert. Ob man jetzt einen roten Stift, einen schwarzen Stift, einen blauen Stift macht, wie man Zusammenhänge ausarbeitet, weil unser Gehirn reagiert auf Farben komplett unterschiedlich und setzt dann auch dementsprechend Farbkonstellationen wieder zusammen. Wenn Sie also ein Portfolio darstellen und dann alle Aktienparts mit einem roten Leuchtstift nochmal untermalen und die Immobilienwerte grün und die Rohstoffe mit einem blauen Adding, dann können Sie nur durch den Einsatz der Farbe erreichen, dass der Kunde weiß, welche Rohstoffanteile sind jetzt wo mit dabei. Und das geht mit Farben, das geht aber auch mit der Form der Umrandung, also dass Sie immer ein Quadrat oder einen Kreis machen und dann weiß er, oh, das gehört alles noch irgendwie in mein Altersvorsorgekonzept. Das sind so Elemente, wie man es dann eben zusammen aufholt. In dem Zusammenhang sei erwähnt, dass es nicht allzu viele Publikationen gibt, die sich wirklich mit der Lösung, also sprich mit dem Pencil Selling beschäftigen. Es gibt im deutschsprachigen Raum für mich eine bekannte Publikation, Finanzprodukte verkaufen, nämlich der Verkauf mit Stift und Papier. Ein Buch, das einzelne Skizzen, einzelne Pencil-Selling, Visualisierung nach und nach im Comic-Style darstellt und aufbaut. Also sprich von der ersten Linie bis nachher hin zum fertigen Haus, das eben dann die Berufsunfähigkeitsversicherung erklärt. Das Ganze ist selbstverständlich auch in unserer Akademie unter finanzprodukte-verkaufen.de für jede Frau und jeder Mann nachlesbar. Unterm Strich, wo kann man überall Pencil Selling einsetzen? Immer dann, wenn es um das Erklären von Produkten und Dienstleistungen geht. Ganz toll natürlich bei der Bedarfsanalyse, um die Wünsche, die Vorhaben eines Kunden sauber in Form eines, keine Ahnung, Zeitstrahl, Pyramide, Tempel, Schiff, Baum, was auch immer die Kreativität hier Möglichkeiten setzt, festzuhalten. Und wo es taktisch auch richtig viel Sinn macht, und da sind wir wieder bei Vorrangeffekt, Nachrangeffekt, nämlich am Ende einer Beratung nochmal alles Gesprochene, alles heute Festgehaltene, alles, was wir heute besprochen haben, alles, was wir heute auch getätigt haben, in der Form nochmal mit einer Visualisierung kurz zusammenzufassen und genau an der Stelle dann noch das Gespräch beenden zu lassen. Denn das, was als Letztes gesagt wird, bleibt am meisten hängen. Und genau aus diesem Grund ist das Stilmittel der Zusammenfassung so wichtig. Und genau das mache ich an der Stelle. Unter dem Aspekt, der Wurm sollte immer dem Fisch und nicht dem Angler schmecken, ist es wichtig, dass wir als Finanzdienstleister in der Lage sind, uns auf unseren Kunden einzustellen. Und ich weiß, wir sind ganz stark verbal orientiert. Das bedeutet, am liebsten reden wir und erklären. Wenn uns gegenüber aber jemand sitzt, der gar nicht mit dem Ohr lernt, sollten wir in der Lage sein, uns anzupassen. Eines der zielführendsten Mittel ist und bleibt der Einsatz von Pencil Selling. Nutzen Sie die Möglichkeiten von Skizzen, von Strichen, von Umrandungen, von fertigen haptischen Mitteln oder auch fertigen Verkaufsprospekten. Am besten aber ist es nach wie vor leeres Blatt Papier, schwarzer Kugelschreiber und eine tolle Story, die sich nicht dem Bild anpasst, sondern Ihre Visualisierung nach und nach Ihren Erklärungen anpasst. Und das Ganze händigen Sie bitte ganz zum Schluss Ihrem Kunden aus. In diesem Sinne besuchen Sie uns bitte auf unseren Seiten finanzprodukteverkaufen.de und schauen Sie sich unsere Visualisierungen an. Ich hoffe, Sie konnten heute einiges mitnehmen und sind an dieser Stelle wieder ein Stückchen schlauer. Verkaufen Sie es gut und bis zum nächsten Mal, Ihr Daniel Schröder.